Was würden Sie Ursula von der Leyen konkret raten?
Na, erstmal würde ich raten, abzutreten. Ich denke, dass man mit Putin verhandeln kann. Wir haben ja immer das Schimpfwort Putin-Versteher, Russland-Versteher. Das ist ja natürlich blödsinnig. Verstehen bedeutet ja den Verstand benutzen und den sollten wir verdammt nochmal benutzen. Wenn wir wirklich Freunde der Ukraine sein wollen, das sagen wir, sind wir ja, dann muss man versuchen, einen Verhandlungsfrieden zu finden.
Was halten Sie eigentlich von Annalena Baerbock, der eigentlich obersten Diplomatin Deutschlands?
Naja, Sie können sich vorstellen, was ich von ihr halte, nicht?
Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und wir sind hier heute in Zürich, in Zollikon. Und hinter mir sehen Sie das Studio 1, das weltberühmte Weltwoche Daily Studio. Und ich habe einen hochkarätigen Gast heute hier eingeladen. Es ist dies, ich sage dies einmal, den vollen Namen Michael Sergius Graf von der Schulenburg. Deutsches Adelgeschlecht. Herr von der Schulenburg ist 1948 in München geboren, in der DDR dann allerdings aufgewachsen, in Ostdeutschland, Oranienburg, haben sie die Schule absolviert. Dann im Juni 1969 gelang ihnen die Flucht nach Westdeutschland und dann kam es diese Wahnsinnskarriere bei der UNO. Herr von der Schulenburg ist eine der größten, großartigsten Persönlichkeiten, wenn es um Spitzendiplomatie geht. Der Lebenslauf liest sich wie ein Geschichtsbuch. Er war überall dabei. In Kabul war er, im Iran war er, Afghanistan war er, Friedensmission in Sierra Leone, hat für 4 verschiedene UNO-Generalsekretäre gearbeitet, darunter de Cuellar, Boutros Ghali, Kofi Annan, Ban Ki-moon. Und jetzt sind sie hier. Sie exponieren sich im Wahlkampf ums Europaparlament für das Bündnis Sarah Wagenknecht, sind allerdings nicht Mitglied der Partei, habe ich gelesen. Und jetzt schreiben sie, publizieren sie viel und oft über den Krieg in der Ukraine, den sie seit von Anfang an begleiten, seit der 1, auch ja, schon davor. Jetzt interessiert mich, Herr von der Schulenburg, wie schätzen Sie die Lage ein? Was passiert da gerade in der Ukraine?
Also was in der Ukraine, wissen wir eigentlich ziemlich wenig. Ich kann mir vorstellen, dass es in der Ukraine im Moment ausgesprochen schwierig ist. Es ist ja das ärmste Land in Europa geworden. Es war schon vorher sehr arm. Ist eines der mit dem höchsten Korruptionsindex in Europa und ist ein Land, das sich entvölkert. Wir denken immer, dass das so ein großes Land ist, aber heute leben vielleicht in der Ukraine nur noch die Hälfte der Bevölkerung wie zur Zeit der Unabhängigkeit und dann ist nicht ganz klar, auf welcher Seite diese Menschen leben. Also es ist ein Land, das in den großen Schwierigkeiten ist. Wir sagen auch immer von der Ukraine, behaupten wir hier, dass das alles so ein einiges Volk ist. Ist es natürlich nicht, wenn man die Wahlen da beachtet, und das ist natürlich immer sehr wichtig, dass viel wichtiger als Umfragen, dann war immer das ein sehr geteiltes Land, nicht? Also mindestens zweigeteilt zwischen einer pro-russischen Bevölkerung und einer pro-ukrainischen Bevölkerung. Man kann das gar nicht so richtig auseinander, was ist, aber das war eben, und die meisten, oft waren die Wahlen eben immer von den pro-russischen gewonnen worden. Und das ist natürlich jetzt hat sich ein Prozess eingemacht, wo ich glaube, dass auch militärisch, es sieht so ungünstig aus für die Ukraine, dass, wenn wir wirklich Freunde der Ukraine sein wollen, und das sagen wir, sind wir ja, dann werden das nicht Waffen sein, sondern dann muss man versuchen, einen Verhandlungsfrieden zu finden. Das ist die, meiner Ansicht nach, die einzige Möglichkeit, die Ukraine heute noch zu retten als Staat. Denn die Ukraine läuft das Risiko, zu kollabieren. Nicht nur militärisch, auch aus internen Geschichten. Und ich glaube, das haben die Ukrainer nicht verdient. Es ist ja meiner Ansicht nach das große betrogene Volk in Europa, betrogen auch von uns. Und es ist zum Schlachtfeld geworden für ganz andere geopolitische Interessen, für die Ukrainer nun bluten und Leben verlieren, ihr Land kaputt gemacht wird und im Grunde genommen kaum eine Zukunft mehr haben.
Für wie gefährlich halten Sie diese Lage, wenn Sie an die Geopolitik denken, an dieses Pulverfass Ukraine?
Naja, also ich hätte wahrscheinlich das vor 3 Tagen noch anders beantwortet als heute. Aber vor 2 Tagen oder gestern hat ja der US-Kongress die Gelder für die Ukraine und Taiwan und auch Israel verabschiedet. Das sind ja Riesenmengen von finanziellen Geldern. Und also hier hat sich jetzt die USA wieder eingenommen, nachdem sich eigentlich für 7 Monate abgemeldet hatte. Und das bedeutet natürlich, diese Riesenbeträge und auch diese drei Schwerpunkte, die in diesem Gesetz sind, bedeutet natürlich, dass die USA sehr wohl denkt, dass sie noch ihren Status als unilaterale Macht verteidigen kann und dass leider Gottes wieder der einzige Weg gesehen wird, das über Waffen zu machen. Und ob sie damit erfolgreich, bezweifle ich, weil einfach die Zeit hat sich verändert. Also das ist nicht, wir haben nicht mehr die Zeit von 1990 oder so etwas. Inzwischen gibt es ja eine ganz andere Staatengemeinschaften, viel mehr Technologie, viel mehr Wirtschaft in anderen Staaten, die nicht dafür sind. Also das sehe ich, und das wird natürlich jetzt auch in der Ukraine. Also es gibt eine Verhärtung der Linie im Moment der USA. Also Europa hat dabei überhaupt nichts zu sagen, die Ukraine letztlich auch nicht. Aber das ist eine Verhärtung der Linie und da müssen wir mal sehen, was dabei rauskommt. Also ich habe da eine große Angst, denn wir dürfen nicht vergessen, alle drei Länder, die jetzt, alle drei Gebiete, in denen die USA durch Versendung von Militärgütern unterstützen will, das sind alles Gebiete, in denen Nuklearmächte eine Rolle spielen, nicht? Also für China und Russland ist natürlich die Einmischung in Taiwan und an der Grenzregion zu Russland ist natürlich eine Sicherheitsfrage, und Sicherheitsfragen sind immer die ersten Fragen, worum Krieg geführt wird. Und dann ist das natürlich auch in Israel der Fall. Das Überleben von Israel, also als Sicherheitsfrage natürlich im umgekehrten Sinne, aber alle drei sind eben Nuklearmächte. Und dass wir damit einfach so mit dem Feuer spielen und nur Militärsachen, ohne auch irgendwie Gespräche zu führen, die Sachen zu lösen. Auch in Israel gibt es diese Gespräche ja nicht mit der Hamas oder mit irgendjemand. Also wir haben völlig Diplomatie abgeschworen. Wir machen keine Verhandlungen mehr. Und das ist natürlich, das ist eine unglaublich gefährliche Sache, nicht? Denn heute leben wir in einer Welt, wo es im Grunde genommen kein Völkerrecht mehr gibt, nicht? Das Völkerrecht ist aufgehoben. Es gibt zwar auf dem Papier noch, aber wir können es ja nicht mal einigen, ob es eine rules-based, also eine regelbasierte Ordnung ist oder die UNO-Charta ist, je nachdem wer ist, jeder macht das anders, jeder interpretiert das anders, jeder meint, er hätte das Recht dazu, Botschaften zu bombardieren und weiß ich was alles. Also es gibt überhaupt nicht mehr, oder Leute umzubringen, ich meine diese ganze targeted killings und solche Geschichten. Also wir sind völlig, völlig weg davon, dass wir irgendwo etwas haben noch, das uns bindet. Und das ist eine gefährliche Sache. Es hat es nur zweimal gegeben, glaube ich, in der Geschichte. Einmal kurz vor dem Ersten Weltkrieg, einmal kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Das sollten wir nicht unterschätzen. Natürlich war immer die Situation etwas anders. Aber es hat diese Zeit gegeben, wo die Staaten, die im Konflikt waren, plötzlich sagten, wir werden alle Verträge, die wir vorher gemacht haben, die werden wir einfach nicht mehr anerkennen. Und das war im Grunde genommen der Weg in den Krieg. Und ich glaube, hier haben wir eine große Gefahr, dass es ein Krieg ist. Und die Gefahr ist ja auch deswegen so groß, weil es ja auch gar keine Rüstungsbeschränkungen mehr gibt. Es gibt auch keine vertrauensbildenden Maßnahmen. Die sind ja alle abgeschafft worden. Das heißt also, wir haben also heute ein Militär, das wesentlich höher gerüstet ist als noch im Kalten Krieg, nicht? Und das ist ein Militär, das heute auf Überraschungen zielt, nicht? Die Waffenstillstandsabkommen, Waffenrestriktionen waren ja darauf, dem anderen zu versichern, dass man keinen Angriffskrieg führt. Jetzt sind diese Waffen Tarnkappensachen, Hyperschallraketen, Cyberwar, Weltallwar, das sind ja alles Sachen, die in Sekunden passieren, und was vielleicht noch schlimmer ist, viele von denen werden jetzt immer mehr von künstlicher Intelligenz gesteuert, und dadurch sind wir schon ganz nah in einer Situation, dass das Überleben der Menschheit wahrscheinlich von einer künstlichen Intelligenz entschieden wird. Das müssen wir uns mal überlegen. Und das geht auch durch diese Schnelligkeit. Menschen können da gar nicht mehr entscheiden, weil das so kompliziert, so komplex geworden ist, dass wir das immer mehr an einer Technologie überlassen. Und das Erschreckende an dieser Gesetz jetzt in den USA ist, dass es aber auch kein Deut von einer Diskussion geht, dass man vielleicht hier sich an einen Rand manövriert, aus dem man nicht wieder rauskommt. Und das ist es. Deswegen ist Frieden so unglaublich wichtig. Und Frieden wird nicht durch Waffen erzeugt. Es gibt keine Siegfrieden. Denken wir mal im Ersten Weltkrieg. Die Franzosen haben gedacht, sie haben das Gesicht in Deutschland sogar unterschrieben. Und dann waren sie 20 Jahre später in Paris, nicht? Ich meine, Friede ist immer nur da, wenn man Kompromisse macht und wenn man sich gegenseitig versteht, wenn man ein Verständnis bringt. Und das bedeutet ja nicht, dass man mit dem anderen eins ist, aber das muss gemacht werden. Und das, dazu gibt es einfach gar keine Alternative. Und es ist völlig weg, völlig weg. Gucken Sie sich mal die Zeitung hier. Ich weiß nicht, in der Schweiz, aber in Deutschland ist es ja besonders radikal. Also man sieht also in den Thinktanks in Amerika schon eine Veränderung, aber das ist natürlich eine enorm gefährliche Situation. Also ich glaube, wir hatten das nicht mal im Kalten Krieg.
Jetzt würde natürlich ein Journalist oder ein Politiker in Deutschland, in der Schweiz, würde jetzt natürlich sagen, ja, der Einzige, der hier Krieg will und nicht Frieden, ist Wladimir Putin. Könnten Sie mal sagen, was will der russische Präsident, was sind Putins Pläne?
Naja, also... Erstmal, ich meine, es ist genauso wie eine, ich meine, solche Kriege sind ja nicht sehr viel unterschiedlich als Familienschlachten oder in der Bar. Also irgendwie sagt jeder, der andere war schuld und der andere hat angefangen und so weiter. Das ist natürlich in diesem auch so, nicht? Und wir haben natürlich diese totale Verteufelung und sagen, du bist schuld. Ich meine, wenn wir, da kann ich ja viel zu sagen, auch also zum Völkerrecht im Ukraine-Krieg, der ist ja nicht so eindeutig, wie das oft hier in den Zeitungen, bei euch nicht, aber bei Ihnen. Aber sonst dargestellt wird, das ist ja einfach nicht so einfach. Also ich denke doch, Putins Ziele sind sehr klar. Ich meine, ich glaube, er ist der Einzige, der ganz klare Ziele hat. Das bedeutet nicht, dass man sie unterstützt. Aber klar, also in der UNO sagen wir dann immer, wenn wir verhandeln, ob jemand rational ist. Das bedeutet nicht, dass er gut oder schlecht ist, sondern es bedeutet, hat er klare Ziele und verhält er sich dementsprechend. Und ich würde sagen, das ist schon bei Putin der Fall. Nicht, er will eben keine NATO in der Ukraine oder im Schwarzen Meer. Weil ihm das zu nahe kommt und er will den Zugang zum Schwarzen Meer sichern und natürlich eine gewisse Sicherheit für die russischsprachige Bevölkerung dort haben. Das sind diese drei Ziele, die immer schon da waren. Die waren schon 97 da. Wir wussten immer, dass es eine rote Linie ist, wenn wir die überspringen. Wir wussten immer, dass es zu einem Krieg kommen würde. Also wir sollen nicht so unschuldig tun. Das wurde ja immer wieder gesagt und so weiter. Und es gibt ja auch westliche Beobachter, die immer davor gewarnt haben, sogar an Kissinger, sogar an Brzezinski zum Schluss. Macht das nicht. Ja, das ist jetzt zum Krieg gekommen. Und wir sagen das natürlich, das ist ein Angriffskrieg und so weiter. Das ist also völkerrechtlich gar nicht so einfach. Aber das sind seine Ziele. Was sind unsere Ziele? Also ich würde sagen, bei den Amerikanern wissen wir es auch. Es ist also ganz klar. Also ist natürlich, die Ukraine ist natürlich von großer strategischer Bedeutung. Deswegen wollen auch Länder, die sich gar nicht gerne haben, wie Indien und China und Indonesien oder Afrika, die sind da eher auf russischer Seite, weil die wollen auch keine Ausweitung der NATO in die Ukraine oder ins Schwarze Meer, weil da kriegen sie natürlich die Amerikaner vom Rücken noch hin und das wollen sie nicht haben, aus ihren eigenen sicherheitspolitischen Gründen. Amerika ist halt eine strategische Sache. Wenn man die Ukraine kontrolliert, kontrolliert man eben diesen großen Kontinent dort. Und da muss man das Brzezinski-Buch mal lesen und so, nicht? Aber welche Interessen die Europäer haben, ist mir völlig schleierhaft. Ist mir wirklich schleierhaft. Und das ist, glaube ich, das große Problem, warum ich auch da zu dem Parlament gehe. Was will denn eigentlich Europa? Was ist denn Europas Interesse an diesem Krieg? Wir haben doch gar kein Interesse an diesem Krieg.
Kommen wir gleich noch dazu, zu Europa. Aber interessant finde ich vor allem, dass Sie diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg jetzt zwei, dreimal erwähnt haben. War das aus Ihrer Sicht, aus diplomatischer, aus völkerrechtlicher Perspektive, war das ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, wie da fast schon unisono geschrieben wird, oder war das nicht?
Es ist eine Halbwahrheit, wie vieles im Krieg. Also es ist nicht ja oder nein, es ist eine Halbwahrheit. Also es ist ganz klar, in der UNO-Charta haben wir uns alle verpflichtet, militärische Mittel nicht für politische Ziele zu benutzen. Also keinen Angriff zu machen auf ein anderes Land. Das andere Land hat dann das Recht auf Selbstverteidigung und andere Länder zu bitten, ihnen dabei zu helfen. Das steht da so drin und das ist richtig. In der Hinsicht ist es ganz klar ein völkerrechtswidriger Angriff. Aber die UNO-Charta... Und es ist interessant, dass die Zeitungen nie auf die UNO-Charta kommen. Nicht? Denn das ist nur durch die UNO-Charta illegal. Sonst wäre das ja gar nicht illegal. Sonst gäbe es ja gar kein Gesetz dafür. Aber die UNO-Charta ist ein bisschen komplizierter. Die UNO-Charta sagt, es wird weiterhin Konflikte zwischen Ländern geben. Grenzkonflikte und solche Sachen wie diese. Aber dass wir uns verpflichten, sie durch Verhandlungen aus der Welt zu schaffen, um eben Kriege zu verhindern. Und das haben wir nicht gemacht. Wir wussten, dass Russland immer wieder verhandeln wollte, seit 97 schon vor Putin, dass sie das nicht gerne hatten, dass sie da hinkommen. Und warum es nicht gerne? Das ist ja erstmal ihr legitimer Sicherheitsinteresse und so weiter. Wie man dann damit umgeht, ist eine andere Sache. Aber wir haben einfach darüber gelacht. Wir haben noch im Dezember 21 hat Putin uns noch was geschickt und Blinken hat gesagt, also die Membership of die Mitgliedschaft der Ukraine ist nicht up for discussion. Und das ist natürlich, also wir diskutieren das nicht, wir haben es nicht diskutiert. Und dann sagt die UNO-Charta, wenn es zum Krieg ist, sollte man sich sofort zusammensetzen, um das wieder zu verhandeln. Also der Kernpunkt ist zu verhandeln und nicht, das ist, sonst macht es ja gar keinen Sinn zu sagen, du darfst jetzt dein Militär nicht mehr benutzen. Wir haben uns verpflichtet, das friedlich alles zu lösen. Und das Traurigste an der ganzen Geschichte ist ja, dass wir nach einem Monat im Grunde genommen das Grundgerüst für einen Friedensvertrag zwischen Russland rein haben, dass sie untereinander ausgehandelt haben. Dazu weiß ich sehr viel, kann jetzt nicht genau sagen, warum, aber weil ich damals gefragt wurde, da technische Hilfe zu geben und so weiter. Also das ist ja, wenn Sie diese 10 Punkte sehen, das heißt 10, die Ukrainer vorbereitet haben, das ist ein ukrainischer Vorschlag, den Putin angenommen hat. Das ist eine Meisterleistung ukrainischer Diplomatie. Mhm. Sowas gibt es seit dem Zweiten Weltkrieg, hat es nie noch vorher gegeben. Innerhalb eines Monats, meistens verhandelt man Waffenstillstand, aber da war das Grundkonzept für einen Frieden da.
War das die Verhandlung von Istanbul?
Ja, genau, ja. Die fingen ja viel früher an. Meiner Ansicht nach fingen sie an, sogar bevor der Krieg fing. Man kann nicht Verhandlungen plötzlich 3 Tage nach Anfang des Krieges anfangen. Aber das ist auch ganz egal. Aber das Enddokument, das in Istanbul beide Delegationen angenommen haben, ist ja ein erstaunliches Dokument. Darin ergibt die Ukraine kein Quadratmeter des Landes auf. Sie akzeptieren nur, dass Russland weiter in der Krim bleibt und dass man 15 Jahre braucht. Aber sie haben nicht gesagt, das ist jetzt deins. Und vom Donbass ist schon gar nicht, nicht. Da hat man gesagt, das werden die beiden Präsidenten untereinander machen und so weiter. Und was niemand hier weiß, dass im dritten Vorschlag war, dass Russland sogar unterstützen würde, dass die Ukraine Mitglied der EU wird. Wer weiß das schon? Ja, das ist eben die Sache. Jetzt gibt es einen Artikel im Foreign Affairs, aber den würde ich doch sagen, das ist Kriegspropaganda. Man versucht jetzt umzuschalten dort, will ich auf den Artikel nicht weiter eingehen, aber ich kenne mich dann das ziemlich gut aus, wie dann Sachen so umgeschrieben werden, dass es doch die Putins Schuld war. Nee, das war unsere Schuld. Wir wollten es nicht haben. Wir wollten haben, wir am 24., also eine Woche vor Istanbul, gab es einen Sondergipfel der NATO in Brüssel, zu dem auch Biden gekommen ist. Also er kam extra dafür hier nach Europa. Und dort wurde beschlossen, das kann man heute noch nachlesen, da wurde diese Verhandlung nicht mit einem Wort erwähnt, aber es wurde beschlossen, dass die NATO-Länder keine Verhandlung mit Russland unterstützen würden, also auch diese, obwohl sie nicht erwähnt ist, bis Russland nicht völlig aus der Ukraine abgezogen ist, auch aus dem Donbass. Und das war natürlich unakzeptabel, denn es ging ja, dann hätte man ja nichts mehr verhandeln müssen. Und das ist natürlich gewesen, dass man damals gedacht hat, man könnte die Russen besiegen und man könnte dann doch noch die Ukraine in die NATO bringen. Und das ist der springende Punkt, denn dieses Abkommen war im Grunde genommen ein Deal zwischen Neutralität und territoriale Integrität. Und das ist, glaube ich, war ein sehr guter Deal gewesen. Es wäre auch für Ukraine sehr gut gewesen. Ja. Denn Ukraine ist nun mal ein Borderland zwischen Asien und Europa und es ist natürlich ihre wirtschaftliche Stärke, ist natürlich das Durchgangsland für all diese Sachen zu sein und mit dem Durchgangsland. Also wir wissen ja, die Trading Posts, das wären ja immer die großen Städte, da hätte Ukraine sehr davon profitieren können. Mit einem besonderen Abkommen zur EU, weiß ich was, das wird heute alles nicht mehr möglich sein.
Sie schreiben ja auch, Sie haben das geschrieben, der Krieg hätte diplomatisch gelöst werden können. Können Sie sagen, was vielleicht im Vorfeld, während des Ausbruches, in den ersten Wochen, Monaten, was ist da genau falsch gelaufen? Wann ist etwas grundlegend schief gelaufen? Warum hätte dieser Krieg diplomatisch verhindert werden können?
Naja, Russland hat ja ganz genau gesagt, was ihnen an dieser Sache nicht passt. Nicht? Sie waren sowieso verärgert, dass die NATO sich bis an ihre Grenzen ausgeweitet hat. Aber eben bei der Ukraine und Schwarzen Meer, das würde ja auch bedeuten, dass sie den Zugang zum Schwarzen Meer verloren hätten. Da haben sie einfach die Füße reingestellt. Nicht? Und das hatten wir doch gewusst. Wir hätten doch da eine andere Lösung dafür finden können. Aber das wollten wir nicht. Wir wollten doch unsere Ziele erwähnen. Wir haben damals die Russen halt unterschätzt auch. Wir hatten gedacht, das wird er sich gar nicht trauen. Es gab ja damals diese Argumente auch in den Zeitungen ganz viel. Russland hat immer noch nicht mitbekommen, dass es keine große Macht mehr ist. Obama sprach von einer Regionalpower und weiß ich was alles. Spielt also für die Russen alles gar keine Rolle. Es war eben eine substanzielle Gefährdung, in der sich Russland sah. Ich das jetzt richtig finde, das ist eine andere Sache. Aber es war es das. Und damit ist es ein Konflikt nach der UNO-Charta, der hätte ausdiskutiert werden müssen. Und das haben wir nicht gemacht. Das hätten wir nicht, haben wir nicht gemacht. Und der wäre gar nicht so schwer gewesen, weil außer wir wollten also die NATO ausweiten. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben uns damit auch, ich nutze den Ausdruck sehr ungern, globalen Süden, aber weil das ja im Grunde außer vielleicht Philippinen und Argentinien jetzt mit diesem komischen Präsidenten, es sind ja alle Staaten im Grunde genommen nicht auf unserer Seite, um das mal vorsichtig auszudrücken. Das haben wir auch so noch nie erlebt. Das haben wir so noch nie erlebt. Und das stört uns gar nicht. Und in unseren Zeitungen schreibt immer noch die International Community. Und damit meinen sie dann Luxemburg und Liechtenstein wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber es ist nicht die internationale Community. Und das sind nur 90% der Weltbevölkerung. Mhm. Nicht? Wir dürfen, die sehen uns anders. Die sehen, wenn die, es gibt nur ein Militärbündnis in der Welt, das ist die NATO. Das einzige Militärbündnis. Wenn Sie Inder wären, wenn Sie Indonesier wären, wenn Sie aus Kenia kommen oder sowas, was sehen Sie da? Sie sehen ein Militärbündnis der weißen Leute aus dem Norden. Das ist es. Das ist also das Militärbündnis dieser Länder, die früher die Kolonialmächte waren. Früher haben sie gesagt, wir bringen euch Zivilisation, also wie man aufs Klo geht oder sowas. Ich weiß nicht, was war, und haben sie dann besetzt. Und jetzt wollen wir ihnen Demokratie in rechtsstaatliche Räume. Aber wir haben es ja nie geschafft. Wir haben es nie gebracht, nicht? Und das ist eben eine Sache, die wir akzeptieren müssen. Die Welt hat sich verändert. Wir sind weniger als 10% der Weltbevölkerung. Und wir kontrollieren, NATO kontrolliert über 60% der Militärausgaben. Woher nehmen wir das Recht? Woher nehmen wir das Recht, 700 bis 800 Militärbasen in der Welt zu haben? Das ist etwas, was eben auch im Ukraine-Krieg in Frage stellt. Und deswegen glaube ich auch, werden wir diesen Krieg verlieren?
Würden Sie sagen, der Westen hat sich zunehmend isoliert in der Weltgemeinschaft, also auf diplomatisch höchster Ebene, oder ist das völlig überspitzt formuliert?
Nee, überhaupt nicht verspitzt. Wir haben uns enorm isoliert. Enorm. Und was die meisten dieser Länder sehen, ist der Versuch, unsere Vormachtstellung, die wir nach 1990, nach Zusammenbruch der Sowjetunion und der Dings hatten, dass wir die, und da gibt es ja diese ganzen Doktrinen, die New American Century und was, dass wir das weiter ausbauen wollen. Aber diese Staaten sind selbstsicherer geworden bis Brasilien, denken Sie mal daran. Das sind also nicht, wie wir immer sagen, alles nur Diktatorships oder weiß ich was alles. Nein, das bedeutet im Grunde genommen, dass wir heute, dass diese Staaten da nicht mehr das wollen, was wir wollen. Und Europa steht da in der Mitte. Und das macht mir die größte Sorge. Eigentlich alle meine Artikel geht über das, was es für Europa und Deutschland bedeutet. Mir geht es gar nicht um Russland oder so. Was wir machen da einen riesen Fehler, dass wir diese geopolitische Ambition der Amerikaner in der Form unterstützen. Auch China gegenüber, nicht? Dass jetzt die NATO auch da mit in China da sich involvieren soll. Das ist ein völliger Blödsinn, nicht? Das ist für Europa, wir sind die großen Verlierer. Also Ukraine der ganz große und Europa wird der zweitgrößte sein. Und da wird vor allen Dingen die Länder natürlich mehr leiden, die im Zentrum stehen, wie Deutschland und Österreich und solche Sachen, als andere Länder. Das hat einfach was zu tun. In der Politik geht es um Bevölkerung und Geografie, das darf man nicht vergessen, ist immer noch so wie früher.
Was ist die Rolle der EU in diesem Krieg? Was machen die Europäer ganz zentral falsch? Was ist der zentrale Fehler?
Naja, die Europäer haben überhaupt keine Position. Ich meine, sie laufen einfach den Amerikanern hinterher. Das haben wir gemerkt, als die Amerikaner sich zurückgezogen haben, diese ganzen Geschichten mit Macron, mit seinen Soldaten und die deutschen Generäle, die da spekulieren, da die Taurus so einzusetzen, dass die angeblich die Russen nicht merken, dass die von uns kamen oder weiß ich was. Das ist also doch eigentlich kinderlich, was Europa macht. Und wir sind auch viel zu zerrissen. Wir werden nie eine Großmacht sein wie China oder so etwas. Das ist halt einfach von unserer Struktur wird das nicht gehen. Und das hat ja auch seinen Vorteil. Aber wir wissen nicht, was wir tun, nicht? Denn Europa, also die Europäische Union, sollte doch an diesem Krieg in der Ukraine überhaupt kein Interesse gehabt haben. Wir haben doch kein Interesse, dass die Rüstungskontrollen und Abrüstungskontrollen und sowas weggefallen sind. Denn der Krieg wird ja auf europäischem Boden ausgetragen. Also zu allem haben wir nichts gesagt. Und jetzt fangen wir uns noch selbst zu militarisieren, was ziemlich lächerlich ist, meiner Ansicht nach. Aber nein, die Europäische Union muss wieder zurückkommen, dass sie ein Friedensprojekt wird. Und ganz für ganz Europa, nicht? Wir haben ja mal unterschrieben die Charta von Paris, nicht? Die Charta von Paris ist 1990, also vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion, noch unterschrieben worden, von allen europäischen Ländern, auch von den USA. Und Kanada ist also ein völkerrechtlich bindender Vertrag. Manche sind es ja nicht, aber das ist einer. Und in dem ist das interessant, spricht man von einem gesamten Europa, gesamten Sicherheitsgeschichte, keine Blockbildung, keine militärische Blockbildung mehr und so weiter. Nicht? Das, was wir dann zum Schluss einfach weggemacht haben, und indem wir die NATO ausgeweitet haben. Die NATO wird in diesem Dokument nicht ein einziges Mal erwähnt, übrigens. Nicht? Das ist natürlich etwas, was wir aufgegeben haben. Und ich glaube, das ist zu einem Nachteil von Europa. Denn wir in Europa, wenn wir rational uns verhalten würden, meiner Ansicht nach, angenommen, ich bin rational, muss ja dann sein, wenn ich das so sage, aber dann sollte doch die Europäische Union heute wesentlich stärker an einem Frieden in der Ukraine interessiert sein, als zum Beispiel das Russland ist. Weil wir viel damit abhängen. Wir hängen doch am anderen Ende. Und wir schneiden uns ab für die Handelswege nach China, wir schneiden uns ab die Handel nach Zentral, nach Indien, also diese ganze Asien mit ihren Ressourcen und mit ihren Märkten und so, wie wir sagen, plötzlich entschwindet uns das alles. Und wir müssen wieder transatlantisch nur gucken. Das ist also für Europa, vielleicht für Großbritannien, eine gute Sache, deswegen sind sie vielleicht auch, wie sie sind, aber für den Rest der Europa ist das eine ungünstige Sache. Und wir müssen uns rational verhalten. Alle Kriege gehen nur um Interessen. Ja, wir tun immer so, ob das wir da was Moralisches tun. Die gehen nie um Moral. Moral, das ist immer nur, wer von Moral spricht, der will Krieg haben. Und wer von Interessen spricht, der sucht Lösung. Das ist eine ganz schwierige Sache für Menschen zu verstehen.
Wie viel Friedensunion steckt noch in dieser EU? Oder wie viel moralinverseuchtes Gebiet wurde schon ausgebreitet und fast schon gekapert?
Ja, ich meine, in der EU ist es gibt ja viele Sachen, die doch große Sorge bereiten, gerade weil ich mich da auch aufgestellt habe für das EU-Parlament. Das ist gar nicht, was ich immer gemacht habe. Aber wir können ja erstmal davon ausgehen, dass das EU-Parlament einen sehr starken Rechtsruck haben wird. Also Parteien, mit denen ich eigentlich nichts zu tun haben möchte. Ich komme ja aus der UNO, ich denke, alle Menschen sind gleich und solche Sachen. Also ich glaube schon an solche Sachen nicht. Also das habe ich sehr verinnerlicht. Also das ist nicht, aber die werden da sein. Also wie werden wir dahin? Also ich hoffe doch, dass, also in Deutschland sehe ich die einzige Partei, die das hat, ist eben die Sarah Wagenknecht, das ist eine sehr mutige Frau. Deswegen habe ich mich auch angeschlossen. Das ist die einzige, die wirklich sagt, keine Waffen verhandeln, wir müssen eine Lösung finden und so weiter. Und so weiter. Also das ist ja alles, was in meiner Linie ist. Und sie hat mich halt gefragt, weil ich diese Artikel geschrieben habe, da mitzumachen. Da mache ich auch mit. Und ich will auch richtig nach Brüssel ziehen. Ich meine das ganz ernst, dass ich da was machen will. Denn die EU ist auf dem völlig falschen Dampfer. Mhm. Ja? Wenn wir zum zweiten Jahrestag die von der Leyen da, ich kritisiere ja meistens Person und nicht so, da zum zweiten Jahrestag nach Kiew fährt und sich da abbilden lässt, dass er auf der rechten Seite Frau Meloni ist und dann von den europäischen Werten spricht, mit an der Seite eine Frau, die aus einer faschistischen Vergangenheit, Tradition kommt, dann frage ich mich immer, was meinen wir denn eigentlich? Es ist irgendwie völlig, völlig zerrissen, diese ganze Geschichte. Europa hat ein Problem. Es kann im Grunde genommen, ist handlungsunfähig. Ich sage, Europa ist handlungsunfähig, weil die einzige Handlungsfähigkeit, die sie hätte, wäre im Grunde genommen eine Friedensinitiative. Und dazu kann sich zurzeit keiner der großen Politiker in Europa durchringen.
Was würden Sie in der aktuellen Situation, was würden Sie Ursula von der Leyen konkret raten?
Na, erstmal würde ich raten, abzutreten. Also ich meine, es gibt ja auch viele Gerüchte über ihre Finanzsache und so weiter. Ich glaube, dass sie die, da wird sicherlich Untersuchungen geben, auch von dieser Partei, in der ich mitmache. Ich glaube doch, dass sie doch einen noblen Akt machen würde, da nicht mehr anzutreten. Sie hat ja nun eine sehr, sehr einseitige politische Meinung. Das ist ja schon im Strategiepapier, im Weißpapier in der Bundesrepublik, wo sie zuständig war, 2016 zum Beispiel über die Strategie und die Rolle der Bundeswehr in der Zukunft. steht kein Wort mehr von der UNO-Charta drin. Also ich meine, wir dürfen mal als Deutsche, ich meine, die UNO-Charta ist das Resultat unserer Verbrechen mal gewesen, dass sich da die auf sowas geeinigt haben. Und wir machen 2016 schon so gut. Nicht, auch das, außer auch der Vertrag 2+4 ist da nicht drin. Nicht mit einem Wort erwähnt. Nicht mit einem Wort. Dabei ist es der Vertrag, der uns die Wiedervereinigung gegeben hat. Und da drin steht, dass die Bundeswehr nicht außerhalb des Bundesgebietes eingesetzt werden kann, nur zum Verteidigungsfall. Und das haben wir dann einfach durch den Wind blasen lassen und sind dann in Kosovo einmarschiert. Und haben sogar bombardiert. Also, und haben dann an anderen Sachen auch noch teilgenommen. Also hier ist eine irrsinnige Schwierigkeit, die wir haben, dass wir in eine Richtung gegangen sind, die meiner Ansicht nach so nicht gangbar ist. Wir werden das nicht mehr gewinnen. Wir müssen damit rechnen, dass die Welt rund ist, dass auf der Welt 8 Milliarden Menschen vielleicht mal 10 Milliarden wohnen und dass wir dann vielleicht nur noch 8% sind. Auch in unseren eigenen Reihen gibt es ja immer mehr Menschen, die sich auch einbürgern, ist ja auch ganz klar, die aber doch ganz andere Ideen haben, auch politische Ideen haben. Also wir werden irgendwie anders werden müssen. Das, was wir im Moment machen, also diese Politik von von der Leyen, diese Extrempolitik der Militarisierung der EU, das ist eine Politik, an dem wir selbst untergehen. Auch ihr Vorschlag, dass sie die Ukraine im Schnellverfahren aufnimmt, das wird natürlich nicht passieren. Und da werden einfach falsche Versprechungen gemacht. Das geht gar nicht. Das wird das Ende der EU sein. Und ich bin ja sehr für die EU, also auch die Partei ist ja sehr für die EU. Wir sind ja proeuropäisch, aber nicht dieses Europa, das sich da so aufplustert. Ich habe immer gesagt, also die EU, die benimmt sich so wie Legehühner, die plötzlich rauskommen und Adler sehen und jetzt pusten sich auf und sagen, wir sind auch Adler, bleiben Legehühner. Und das Einzige, was die Europäer machen werden in diesem Krieg, das ist zu bezahlen, die Folgen für die Flüchtlinge und für das zerbrochene Land, das wir erben werden. Wir werden nur zahlen, die Eier legen, aber sonst nichts. Und wir werden dann nie Adler aus uns machen können oder sowas. Ja, da ist eine falsche Vorstellung, die wir Europäer haben.
Jetzt interessiert mich, gehen wir auf die russische Seite. Sie haben vorhin haben Sie gesagt, ja, es gibt diese Grautöne, es ist eben nicht alles so klar, so eindeutig, wie es scheint, mit diesem Angriffskrieg, völkerrechtswidrig, alles. Würden Sie sagen, Sie haben vorhin gesagt, dieser Putin habe ja gewarnt, habe immer gesprochen über die Ukraine, der seine roten Linien quasi ausgebreitet. War dieser Krieg, dieser Einmarsch in der Ukraine aus der Perspektive Russlands, war der eindeutig, musste Russland einmarschieren oder hätte es da aus russischer Sicht eine andere Lösung gegeben?
Da müssen Putin fragen. Das weiß ich nicht. Ist mir eine Sache muss uns klar sein, dass er das zumindest so eingeschätzt hat, sonst hätte er es nicht gemacht. Nicht? Und ich meine, was wir da sagen, die ganze Ukraine übernehmen, das macht man nicht mit 170 oder 190.000 Soldaten, wo wir doch die Ukraine gerade tüchtig aufgemöbelt haben. Und also militärisch. Und das war es nicht so. Da hat er gedacht, dass man diesen Friedensvertrag durchgeht. Und wir sehen ja auch an diesem Vertrag von, also diesem, wurde ja dann zum keinen Vertrag, aber dieser Übereinkommen von Istanbul, war es nichts vom Faschismus mehr drin oder sowas. Da ist nichts mehr drin über Territorium nehmen oder sowas. Also da können wir schon davon ausgehen, dass das eben doch die, oder zumindest die Ziele ist, auf die sich Putin hätte damals einigen können. Und das hätten wir machen sollen. Wir haben das torpediert durch drei Sachen. Also einmal das NATO-Treffen, dann weil wir keine Sicherheitsgarantien geben wollten. Also wir wollten nicht mitmachen. Und dann natürlich dieser Besuch von diesem Wirrkopf Johnson, der gesagt hat zu ihm da am 9. April, wenn du da was unterschreibst mit den Russen, dann hast du uns verloren. Und das konnte er natürlich nicht machen. Nicht?
Wie würden Sie diesen russischen Präsidenten einschätzen? Für wie rational halten Sie ihn?
Ja, also das klingt jetzt fast psychologisch, aber das kann ich nicht machen. Aber ich glaube doch, dass wir ziemlich genau wissen, was seine Ziele sind. Und ich glaube auch, dass er sich dementsprechend bei Verhandlungen verhalten würde. Das ist natürlich heute nicht mehr so wie 22. Das wird nicht mehr gehen. Und das wird auch schon deswegen nicht gehen, weil die Bevölkerung in der Ostukraine wahrscheinlich nicht mehr Teil der Ukraine sein will. Denn sie sind, die haben wir ja die letzten 2 Jahre gebombt, nicht? Also mit unseren Waffen, nicht? Das sind doch, das ist ja, wir haben ja die andere Seite auch zerstört, nicht? Wir tun immer so, als ob es die eine Seite war, die andere war es natürlich auch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die da nicht mehr Teil davon sein. Also das könnte man gar nicht mehr machen. Oder man müsste das eben so lange bombardieren, bis diese Leute alle weglaufen. Das ist vielleicht die Hoffnung auch von bestimmten Leuten. Aber das ist natürlich keine Lösung. Und ich denke, dass man mit Putin verhandeln kann. Ja, das, wenn das die Frage ist, das mit dem Rational sehen wir ein bisschen anders. Das bedeutet einfach, dass du Ziele hast und dass du dich dementsprechend verhältst. Das würde ich schon sagen. Das kann ich zum Beispiel von Europa nicht sagen. Was soll so ein Satz bedeuten? Wir unterstützen euch, solange es braucht, heißt das ja auf Deutsch. Aber das entscheidende Wort es, ja drin, wir unterstützen euch, solange es, was ist denn das es? Und das haben wir nie definiert. Also in der Hinsicht ist das ja eine leeres Versprechen, nicht? Und oder sagt eigentlich gar nichts, nicht? Aber das ist, weil wir eben nicht genau sagen wollen, warum wir da Krieg führen. Wir führen Krieg, um uns da auszuweiten. Und diesen Krieg werden wir verlieren, nicht? Oder ja, den überhaupt die Europäer verlieren, wahrscheinlich die Amerikaner weniger.
Putin wird ja immer zum absoluten, zum puren Bösen hochstilisiert. Sie haben Friedensmissionen geleitet, Sierra Leone, Irak, Afghanistan. Haben Sie eigentlich dieses Böse schon mal kennengelernt?
Also wenn man verhandelt, dann verhandelt man meistens mit Leuten, die viel Blut an den Händen haben, nicht? Das ist einfach so im Krieg. Also Frieden wird immer zwischen Feinden und unter Feinden verhandelt, nicht? Und nicht unter Freunden, nicht? Manchmal ist es einfacher, mit Feinden zu verhandeln als mit Freunden. Das kommt noch hinzu. Aber also ich würde sagen, diese Dämonisierung, die hier stattfindet und wahrscheinlich auch auf der anderen Seite stattfindet, ich lese diese russische Presse ja nicht, ich kann es nicht. Aber diese Dämonisierung ist eine ganz normale Sache. Also wenn sie was mit Kriegen gezogen haben, das haben sie überall. Das haben alle sagen, der andere ist also der Böseste, der Urböse, der man wird gar nicht seine Kriegsziele anerkennen. Man wird sagen, das ist, weil er Land klauen will und weiß ich was alles. Also, oder weil er dann in Berlin Kaffee trinken gehen wollte, kauft er dann. Also ich meine, all diese Sachen. Das ist ganz typisch für diese War Narratives, also Kriegsnarrativen, die sich jede Zeit entwickelt, um im Grunde genommen mit dem einzigen Sache die Bevölkerung auf ihrer Seite zu halten. Also wir müssen jetzt hier die Reihen schließen, denn guck mal, da drüben ist das reine Böse und so weiter. Also ich kann mir vorstellen, dass in der russischen Presse das umgekehrt genauso klingt. Da muss man einfach durch. Das hat mit Friedensverhandlungen gar nichts zu tun. Da muss man durch und da muss man überhaupt gar nicht sich drum kümmern. Das ist etwas für die Presse.
Und wie würden Sie jetzt als Diplomat, als Top-Diplomat mit Leuten sprechen, die eben Blut an den Händen haben, wie Sie sagen, gegen Putin wird er zum Beispiel international gefahndet als Kriegsverbrecher. Wie würden Sie mit einem Mann wie Putin, wie würden Sie das angehen? Wie würden Sie ganz konkret ein Gespräch mit so einem Mann führen?
Also mit dem Kriegsverbrecher müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben ja gerade einen britischen Außenminister, der für den Libyen-Krieg zuständig ist, dass er heute noch in Scherben liegt. Und das unter einer falschen Voraussetzung, dass Gaddafi seine eigenen Leute angebracht hat. Was wir heute wissen, nicht wahr war. Ja, und er ist jetzt wieder Außenminister. Also das mit dem Kriegsverbrechen, da haben sie Verbrecher und so weiter, das haben sie alle irgendwo. Also, wissen Sie, wer? Ich glaube doch, dass Putin die Mehrheit der Russen hinter sich hat. Das würde ich schon so sagen. Und dann ist er natürlich der Verhandlungspartner. Er kann etwas durchsetzen. Sie wollen ja nicht mit jemandem verhandeln, der gar nichts durchsetzen könnte. Sagen wir mal, uns würde gelingen, da irgendwie einen Coup zu machen und dann so einen Exilrussen aus Berlin, da gibt es ja mehrere, die jetzt immer sagen, sie wollen das Geld haben, dann würden sie Russland besser machen. Oder so einen Nawalny hinmachen, der könnte gar nicht verhandeln, weil er gar nicht den Rückhalt hat. Wir müssen einfach die Realitäten, die Kriege sind nicht schön, dann müssen wir die Realitäten akzeptieren, nicht? Ja, ich meine, es ist ja nicht nur die eine Seite, die Blut an den Finger an der Hand hat, die andere Seite ja auch, nicht? Und es werden ja auf beiden Seiten gestorben und Leute ermordet und so weiter. Also diese ganzen Geschichten, da kann ich gar nicht drauf antworten, weil das ist so, also ich habe das so oft gehört, ja, also das ist vielleicht hier ein bisschen systematischer, weil wir diese ganzen Thinktanks haben und solche Sachen, aber dass immer der andere der Böse ist, nur der andere rebt und der andere vergewaltigt und bringt junge Frauen um und so weiter, das ist im Krieg leider nicht so, also dass nur einer das macht. das ist eine, so ein Krieg verroht ja enorm, da kommt ja zu einer enormen Verrohung, nicht? Und also, nee, das hat mit Verhandlungen gar nichts zu tun. Das hat auch diese Butscha-Geschichte hat nichts mit Verhandlungen zu tun. Wer immer Butscha war, bin ich mir gar nicht so sicher, dass das wirklich die Russen waren. Aber wissen tun wir es natürlich nicht. Aber wenn man sieht, wer daran Interesse an dieser Sache gehabt hatte, dann war es vielleicht nicht Russland, sondern das waren vielleicht die Nationalisten, nicht, die das boykottieren wollten. Aber das sagt natürlich auch nicht, wer es war. Aber wir machen ja immer sehr schnell solche Beurteilungen. Wissen Sie, wenn Sie anfangen, Waffenstillstandsverhandlungen zu haben oder Friedensverhandlungen, dann spielen diese vergangenen Geschichten überhaupt keine Rolle mehr. Das ist ganz interessant. Also das habe ich ja auch beim Irakkrieg gesehen. Plötzlich diese ganze Beschuldigung, dass du bist zuerst ins Land eingefallen, du bist der Kriegs... Das spielt keine Rolle mehr. Plötzlich geht es nur noch darum, wer hat wie viel militärische Kontrolle, wie viel würde er abgeben, wogegen. Und dann im Grunde das Wichtige ist, wo sind die Interessen, wo kann man das bridgen? Alles andere spielt da gar keine Rolle. Also deswegen können wir hier ganz lange drüber reden, aber wir wollen nur mit jemandem verhandeln, der es dann auch in seinem eigenen Land durchsetzen kann.
Also quasi einfach alles zur Seite, leeres Blatt Papier, ja, und dann schauen wir mal.
Das ist nicht, weil ich das so sage. Ich sage, es ist meine Erfahrung, dass man einfach darüber gar nicht mehr redet. Mhm. Und also außer wenn sie den Krieg gewinnen. Wenn sie den Krieg gewinnen, dann machen sie natürlich jemanden schuldig. Aber wir haben ja gesehen im Ersten Weltkrieg mit dem Versailler Vertrag, was das gebracht hat. Auch wenn Deutschland unterschrieben hat. Nicht? Das wurde dann einfach nicht anerkannt. Und dann mussten die Franzosen da auch in diesem Zug da was unterschreiben und so weiter. Da kommt dann dieses ganze Zyklus von Gewalt und Gegengewalt immer rein und so weiter. Also, nee, bei Verhandlungen ist es einfach so. Dann redet man drüber, wo die Waffenstillstandslinie ist und was man da vielleicht aushandeln kann. Ich glaube, ein Frieden würde jetzt im Moment sehr schwierig sein in der Ukraine, nicht?
Gibt es etwas, was im Umgang mit Russen speziell ist? Oder muss man die speziell adressieren? Muss man in einem speziellen Ton vielleicht mit ihnen reden? Was sagen Sie, was haben Sie erlebt im Umgang mit Russen?
Ja, das heißt, mit allen, die man redet. Erstmal, glaube ich, das ganz Wichtige ist, dass man den anderen Seite auch Respekt gegenüber zeigt. Nicht? Also einen Respekt gibt, dass sie auch Interessen haben, dass wir überhaupt akzeptieren, dass sie Interessen haben. Sonst kann man ja gar nicht verhandeln. Also wir müssen schon versuchen zu verstehen. Nicht? Wir haben ja immer das Schimpfwort Putin verstehe, Russland verstehe. Das ist ja natürlich blödsinnig. Verstehen bedeutet ja den Verstand benutzen und den sollten wir verdammt nochmal benutzen. Das bedeutet ja nicht, dass wir den einsetzen. Natürlich müssen wir das machen, natürlich. Natürlich, wir müssen überlegen, welche Interessen haben denn die Russen noch an Europa? Jetzt haben sie sich ja sehr stark nach Asien orientiert und ich glaube, gerade mit Europa werden sie doch große Schwierigkeiten haben. Aber es muss natürlich ein Interesse da sein, einen Frieden zu haben. Und ich sage Ihnen nochmal, Europa hat heute ein stärkeres Interesse. Wir wollen es nur nicht anerkennen. Sollte ein stärkeres Interesse haben.
Und was hat sich eigentlich in den letzten 20 Jahren, wo Russland ja eigentlich noch im Frieden neben Europa koexistierte, Merkel hat mit Putin einigermaßen guten Draht gehabt. Da gab es diese Gipfel, wo da der Westen mit Russland zusammensprach. Was hat sich eigentlich in Russland da in den letzten 20 Jahren verändert? Warum wurden diese Fronten verhärtet?
Naja, ich würde es genau umgekehrt sehen. Was hat sich bei uns verändert? Also die Ausweitung der NATO war nicht vorgesehen im Pariser Charter. War nicht vorgesehen. Und trotzdem haben wir es gemacht. Und es gibt ja viele Leute, die gesagt haben, naja, das gab zumindest verbale Baker damals Absprachen, dass die NATO sich nicht ausweitet. Es ist doch, was passiert ist, ist, dass mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Warschauer Pakts Amerika plötzlich sich in eine Position gesehen hat, dass sie von einem Führer der westlichen Welt zu einer Weltführer geworden ist. Nicht? Es war ja 91, 92 waren sie militärdominant, waren sie technologisch dominant, waren sie wirtschaftlich dominant und so weiter. Da gab es ja überhaupt niemanden. Von China sprach ja damals überhaupt keiner. Und da gab es eben dann die Wolfowitz-Doktrin. Nicht? Also wir müssen das machen. Dann gab es diese Dick Cheney mit seinen Assistenten war übrigens die Newland, die dann so eine große, wie ich finde, schreckliche Rolle in der Ukraine gespielt hat. Also diese ganze Geschichte, dass man das Weltfriede nicht durch eine UNO garantiert werden, sondern dass man eine Leitmacht braucht. Und das, was da steht, da wirklich so drin, gerade für uns Deutsche, ein bisschen schwierig, dass wir da nie was gesagt haben, aber da steht dann so drin, dass also was für Amerika gut ist, ist für die Welt gut. Also ist automatisch, weil wir haben ja die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit, bla 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 bla. Und da steht dann drin, dass man die USA weiterhin 4% des Bruttosozialprodukts für, also dominant militärisch bleiben muss und unter Umständen, das ist ganz interessant, was in diesem Dokument steht, da unter Umständen eben militärisch eingreifen muss, wenn sich ein anderer Staat als seine potenzielle Konkurrenz ergibt. Also es ging ganz klar darum. Und dann natürlich die Brzezinski-Geschichte, dass dass die USA zwar die Ozeane kontrollieren kann, aber die riesen Landmasse zwischen Asien und eben nicht, da haben sie keinen Zugang und so weiter. Und da ist natürlich dann die Ukraine der Staat, in dem man, wenn man da etwas hat, dann kann man das alles so kontrollieren. Also diese ganzen geopolitischen Überlegungen, leider Gott gibt es sie immer noch, und obwohl die Welt so klein geworden ist. Aber das ist natürlich, das hat sich geändert und Putin sah sich einfach betrogen. Also oder die Russen überhaupt. Ich meine, dass die Russen Putin vertreten, dass die Russen, glaube ich, im Allgemeinen sich auch von uns betrogen fühlen. Nicht? Mhm. 2+4, nicht eingehalten. Mhm. Also das war unsere Wiedervereinigung. Dadurch sind die Russen abgezogen. Ich meine, die Russen sind die Einzigen, oder die Sowjetunion damals die Einzigen, die abgezogen sind. Die Engländer, Amerikaner und Franzosen sind in Deutschland geblieben. Nicht? Mhm. Und sie haben erlaubt, dass Deutschland in die NATO geht. Wir haben natürlich gedacht, dass dazu eine Gegenleistung ist. Aber wir haben keine Gegenleistung. 1994 war Kohl schon in Polen und gesagt, ihr müsst unbedingt da in die NATO eintreten. Also der gleiche, der die Wiedervereinigung mit den Russen, aber es war eben nicht mehr das Gleiche, war nicht mehr die Sowjetunion, jetzt war es nur nach Russland. Also man hatte gedacht, man dominiert die Welt. Und ich möchte noch mal eine Sache sagen, was wenig Leute wissen. Es gibt eine Studie des US-Kongress, also des Research Institutes, das der US angegliedert, wonach zwischen 1992 und 2022 die USA 251 Mal in anderen Ländern militärisch interveniert haben. Militärisch. Also sind CIA nicht dabei, und Proxykriege wie Ukraine und Jemen zum Beispiel auch nicht dabei. Also es ist ununterbrochen, dass wir militärische Macht ausgeübt haben, um etwas zu erreichen, was wir wollen. Nun, wenn man, ich kenne nicht die ganzen 251, aber ich könnte mich an kein einziges Beispiel erinnern, und ich bin ja nur viel rumgereist, wo eine militärische Intervention des Westens, also hauptsächlich der USA mit europäischen Dings, zu Demokratie geführt hat, zu Rechtsstaatlichkeit geführt hat, oder zu besseren wirtschaftlichen Verhältnissen. Ist nicht passiert, ist nirgends passiert. Das ist das, was wir immer gedacht haben. Und damit ist natürlich der Ukraine-Krieg auch so ein kumulativer Punkt, in diesem dieses ganze Idee, dass wir auch militärisch die Sache zum Besseren bringen können. Nicht? Ich weiß noch, wenn ich dann nach Irak ging, da waren immer die Amerikaner mit Büchern über Deutschland und Japan, haben sie gedacht, das können sie da so wiederholen. Aber konnten sie natürlich nicht. Ist natürlich, was wir da machen, ist am Ende. Diese Sache ist am Ende. Das wird es nicht mehr geben. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo es im Grunde alles in der Schwebe ist. Wir haben keine Abmachung mehr. Und das ist eine ausgesprochen gefährliche Situation. Ich denke, hier Europa sollte da eine Friedensrolle spielen. Aber das wird erstmal nicht passieren. Ja, vielleicht, wenn sie mich wählen, schon. Ja.
Ein kritischer Journalist, irgendwie von einem deutschen Medium, klassisch, oder Ronsheimer beispielsweise, der würde jetzt Ihnen entgegenhalten, aber Putin habe sich nie an die Verträge gehalten.
Das stimmt doch gar nicht. Da ist es ein Blödsinn. Gucken Sie mal, als Deutscher kann man das schon gar nicht sagen, nicht? Also da würde ich wirklich sehr aufpassen. Also
Russland war vertragstreuer, abmachungstreuer als der Westen sozusagen.
Ich glaube schon. Also es wird ja immer wieder das Bukarester Memorandum gebracht mit den Atomwaffen in der Ukraine, nicht? Das war ja nicht nur die Ukraine, es war auch Belarus und es war Kasachstan. Das ist ja einfach eine Fehleinschätzung. Also ich war ja bei der OSZE. Also das wurde ja extra von den Amerikanern gesagt, das ist ein Memorandum. Und damit war es völkerrechtlich nicht rechtsbindend. Das ist ganz wichtig. Wohingegen der 2+4-Vertrag völkerrechtlich rechtsbindend war. Also man hat es absichtlich auf einem niedrigen Niveau gemacht. Die zweite Fehlinformation, die wir immer haben, dass diese Atomwaffen der Ukraine gehörten, die gehörten gar nicht der Ukraine. Dadurch, dass Russland der Nachfolgerstaat der Sowjetunion war, gehörte alle Atomwaffen Russland. Und die Ukraine hatten auch gar nicht die Schlüssel zu den Atomwaffen. Also sie hätten sie gar nicht einsetzen können. Also es war damals das Bedürfnis von Amerika, die waren die treibende Kraft dahinter, zu sagen, also pass auf, wir holen mal da die ganzen Atomwaffen raus und reduzieren das alles, war noch in dieser Zeit, wo man gedacht hat, man Entspannungspolitik und so weiter. Also das heute so anzubringen, ist nicht ganz richtig. Ich will jetzt nicht sagen, dass Russland, ich bin ja auch nicht dafür da, Russland zu verteidigen. Aber ich glaube, wir sollten da ein bisschen aufpassen, wenn wir solche Vorwürfe anderen machen. Nicht? Also die meisten, ist doch zum Beispiel, wenn wir Russland vorwerfen, das sind illegale, die meisten illegalen Kriege haben wir doch immer geführt. Kosovo, Libyen, Irak, ganz groß, in Syrien, das sind doch alles illegale Kriege. Und von den 251, die sonst, ich habe die Liste nicht, würde ich auch sagen, von den 251 sind 250 wahrscheinlich illegal. Ich meine illegal in der Sense von der UN-Charta. Und wir haben also daher viel mehr das Problem, dass wir dieses Völkerrecht nicht mehr haben. Wir erkennen es nicht an, fordern aber dann aber von Russland, dass es anerkennt. Und das wird eben so nicht gehen. Also entweder haben wir ein Völkerrecht, das für alle gilt, oder es gilt nur Völkerrecht für die und wir für uns ist es was anderes. Und das ist ganz eigenartig. Kein Mensch schreibt darüber. Das ist so, obwohl wir dann immer wieder das haben mit dem illegalen Angriffskriege. Wie viel das, ich meine, auch wir haben Angriffskriege geführt, wie in Libyen und in Irak, wo sich dann nachher herausgestellt hat, dass der Grund, warum wir da einmarschiert sind, sogar der Grund, auch es war schon illegal, auch nicht wahr war. Also im Irak sind vielleicht 1,5 Millionen Leute umgekommen. Und das ist doch unglaublich, was wir da machen, nicht? Und wir sagen dann gar nichts dazu.
Was halten Sie eigentlich vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky? Was ist seine Rolle? Wie schätzen Sie ihn ein?
Naja, also wenn ich mal meine Papiere sehe, kommt ganz selten Namen, also wie ich die Leute einschätze. Und das will ich eigentlich auch so lassen. Ich würde sagen, vielleicht nur, dass dieser Mann in einer unglaublich schwierigen Situation sein muss. Nicht? Ich glaube, dass er die Unterstützung der Bevölkerung verloren hat, im großen Teil. Ich glaube nicht, dass dieses Gesetz der Mobilmachung von 500.000 Soldaten so einfach einzuführen ist, ohne Resistenz und so weiter. Also ich würde nicht gern in seine Haut stecken. Obwohl damals für den Friedensvertrag, da hat er sich ja sehr mutig gezeigt, dann hat er sich ja immer noch dafür ausgesprochen, als er schon wusste, dass die NATO ihn nicht unterstützen würde. Aber er ist halt kein Berufspolitiker, da ist er so reingekommen. Und also ich möchte nicht in seine Haut stecken.
Kommen wir zu Deutschland. Was ist die Rolle Berlins?
Naja, also ich meine, ein Bundeskanzler, der sich neben den amerikanischen Präsidenten im Interview stellt und der Präsident sagt, dass er die Pipeline da unterbrechen wird und er wüsste wie und er nichts dazu sagt, dann kann man sich vorstellen, welche Rolle die Bundesrepublik da hat. Das ist im Grunde genommen, haben wir da übrigens einen Akt der UNO-Charta in der UNO-Sicherheitsrat als Wirtschaftsterrorismus bezeichnet wurde. Ja? Und es sind die Deutschen gar nicht gekommen zur Sicherheits-, obwohl sie eingeladen waren. Aber das ist natürlich unheimlich traurig, wie wir das machen, weil letztlich muss er sich überlegen, wie schützt er denn deutsche Interessen? Und die sind ja gar nicht so ungleich mit den EU-Interessen. Und da ist eigentlich nichts, nicht? Da ist wirklich nichts. Also jetzt gerade sein Besuch in China, zu denken, dass er den chinesischen Präsidenten dazu bringt, da nach Genf zu gehen, zu diesen Verhandlungen, die werden wahrscheinlich hingehen. Man soll sich da nicht vormachen. Die Chinesen werden doch nichts unterstützen, was zu einem NATO-Beitritt der Ukraine führt, nicht? Und vielleicht ist es auch deswegen diese Entscheidung jetzt in Washington, weil sie Angst haben, dass die Chinesen zu viel Einfluss in Zentralasien haben. Denn die würden ja damit sehr viel Einfluss gewinnen. Also da spielen viele solche Sachen eine Rolle. Aber ich meine, im Grunde genommen, weiß ich nicht, jetzt exportieren wir da mehr Äpfel oder sowas nach China. Ich meine, die Chinesen brauchen nicht mehr unsere Autos.
Sie haben Nord Stream angesprochen. Warum will eigentlich der UNO-Sicherheitsrat diesen Terroranschlag, diesen terroristischen Akt nicht aufklären?
Ja, weil Großbritannien und Amerika als Sicherheitsmitglied das boykottiert haben, nicht? Das ist ja eben dieses Veto. es wurde ja gefordert, dass es eine internationale Untersuchung dazu gibt. Und dann hat Deutschland einen Brief geschrieben an den Sicherheitsrat, dass sie das machen werden und die werden das ganz genau machen. Und also braucht man sich nicht weiter zu kümmern, machen sie natürlich nicht. Aber das ist nicht durchgekommen, weil wegen Veto der hauptsächlich der Engländer. Ich weiß nicht, wie die Franzosen sich da verhalten haben. Die Engländer und der Amerikaner, nicht?
Und was glauben Sie, also was hören Sie auf internationaler Ebene? Was hören Sie vielleicht zwischen im Flur der Hallen? Wer war das? Welche Theorie scheint am plausibelsten aus Ihrer Sicht?
Also es gibt, glaube ich, kein Gebiet auf der Welt, das so stark militärisch überwacht wird wie die Ostsee. Da gibt es über jede Minute, die da irgendwo was passiert, Aufnahmen. Also, dass sie das nicht wissen, das halte ich einfach für Baluni. Natürlich wissen sie das. Also das wird ja aufgenommen, solche Sachen, nicht? Dass Schweden machen das und Polen macht das und Deutschen machen das. Die Amerikaner machen das natürlich nicht. Das ist eben dieser Durchgang der Russen zum Atlantik und deswegen ist das strategisch so wahnsinnig wichtig. Ach, der wissen ganz genau, wer was gemacht hat, nicht? Also es ist meiner Ansicht nach ohne amerikanische Einwilligung oder Mitmachen ist gar nicht möglich, so etwas zu machen, nicht? Aber hat gar keinen Sinn, darüber zu spekulieren. Das hilft auch gar nichts mehr, nicht?
Wird das gar nie aufgeklärt, haben Sie das Gefühl?
Naja, es wird vielleicht mal aufgeklärt, wenn es keinen Konflikt mehr gibt. Also wenn es unwichtig ist, wer das gemacht hat, nicht? Also historisch gesehen. Gucken Sie mal, wie viele Sachen nicht aufgeklärt werden, nicht?
Ja.
Denken Sie mal, diese Erschießung der Leute auf dem Maidan Square ist doch nie aufgeklärt worden. Butcher ist auch wirklich nicht aufgeklärt worden und solche Sachen. Natürlich wird sowas nicht aufgeklärt. Das sind eben Teile einer Kriegspropaganda, die benutzt werden und so weiter, der jeder das auch eben seine Wahrheit hat. Und es hat auch gar keinen Zweck, da viel Zeit daran zu verbringen. Also wir sind ja keine Richter. Wir wollen ja versuchen, dass man da rauskommt. Also als Diplomat soll man ja verhandeln. Und da soll man sich mit solchen Sachen gar nicht die Zeit nehmen.
Groß zu reden gab ja auch dieses Statement von Herrn Mützenich, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden, dass er den Krieg einfrieren will. Können Sie als Diplomat mal sagen, ist das überhaupt möglich? Und wenn ja, wie geht das konkret?
Naja, also er hat sich ja also ganz schön aus dem Fenster gehängt und überhaupt, er wollte also Waffenstillstand nicht nehmen, ist ihm das Wort wahrscheinlich einfrieren eingefallen. Ich weiß nicht genau, ich kenne ihn nicht persönlich. Es ist natürlich... Ein Krieg einzufrieren, also gerade ein Krieg, in dem so monumentale Interessen von Supermächten, das ist, halte ich für völlig unmöglich. Also das ist einfrieren. Und ich meine, ich möchte mal auf dem, was ich vorher gesagt habe, zurückkommen. Für Europa wäre das Einfrieren ja gar nicht günstig. Mhm. Mhm. Es ist die Frage, wissen Sie, warum gibt es keine Verhandlungen? Es gibt ja die Verhandlungen, gibt es deswegen, also ich würde sagen, Russland würde in jedem Fall verhandeln, weil das einfach so eine allgemeine Lehre ist, der das militärisch dominiert, möchte gerne verhandeln, um das sicherzustellen, was er da gemacht hat. Die anderen wollen nicht verhandeln, weil sie in einer schlechten Verhandlungsposition sind und auch ein Scholz, der wieder genau wie bei dem NATO-Treffen 22, ja, noch vor der China-Reise sagt, also Russland könnte jederzeit Frieden machen, indem sie da rausgeht. Das ist natürlich lachhaft. Ich meine, wenn das ein Prinzip wäre, dann müssten wir ja den Kosovo an Serbien zurückgeben, nicht? Das ist ja auch ein illegaler Krieg gewesen, nicht? Also wenn sowas ein Prinzip... Kriege verändern Sachen, die kann man dann nicht mehr zurückdrehen. Und das müssen wir einfach akzeptieren. Das ist auch unser Fehler gewesen, dass wir das zum Krieg kommen lassen haben. Mhm. Das hätte ja anders gelöst werden können. Dann wäre dann wahrscheinlich auch das mit der Krim überhaupt gar nicht erstmal entstanden. Nicht?
Mhm. Darf ich mal fragen, was halten Sie eigentlich von, letzte Person, die wir ansprechen, aber was halten Sie eigentlich von Annalena Baerbock, der eigentlich obersten Diplomatin Deutschlands?
Naja, können Sie sich vorstellen, was ich von ihr halte, nicht? Also ich meine, der Job von Diplomaten ist doch, durch Völkerverständigung Kriege zu verhindern, nicht? Also zu sagen, oh, pass auf, müssen wir verstehen und so, ausverhandeln. Es ist doch immer noch die Hauptaufgabe. Dafür haben wir überhaupt Diplomatie in der Menschheit mal schon bei den Griechen erfunden. Jemand, der nicht nur mit dem Schwert geht, sondern jemand, der sieht, ob man das nicht vielleicht doch verhindern könnte oder wenn er angefangen hat, ob man da nicht ein günstiges, sag mal, das ist doch ihr Job. Das wäre doch ihr Job. Was sie macht, sie benimmt sich im Grunde genommen wie eine, ja, wie so, weiß ja nicht, diese ganze Waffengeschichte und sowas. Also, es ist, wir haben im Grunde in Deutschland keine Diplomatie, würde ich sagen. Mhm. Aber das haben wir im Allgemeinen nicht. Ich glaube, wir tun uns da sehr schwer.
Mhm. Wie werden Sie, oder wie sind eigentlich die Reaktionen, wenn Sie auf internationaler Ebene sagen, Sie sind Deutscher?
Auf mich als Deutscher?
Ja, wenn Sie sagen, Sie kommen aus Deutschland, ist denn da, ich meine, wenn Schweizer kommen, ja, werden wir immer so ein bisschen verniedlicht und weiß ich nicht was. Wie reagieren eigentlich die Welt? Ich meine, die New York Times hat unlängst mal einen Ranking geschrieben, dass Kanzler Scholz der unbeliebteste Kanzler sei. Wie wird eigentlich Deutschland noch wahrgenommen? Wie werden Deutsche wahrgenommen in der Welt, in der Diplomatie auf international höchster Ebene?
Also was Leute über mich denken oder Deutsche denken, ist hoffentlich doch was anderes. Hoffe ich jedenfalls. Also ich glaube doch, dass Deutschland sehr abgesagt ist. Ich habe neulich ein Essen gehabt mit einem ehemaligen Staatssekretär aus der Türkei. Also hoch, die türkische Diplomatie ist ja sehr, sehr professionell. Nicht? Also ich kenne das ja aus dem Irakkrieg und Kurdensache und sowas. Sehr professionell. Und der fragt mich, wie können das Deutschland nur sowas haben wie eine Baerbock und eine von der Leyen? Und er ist jemand, der ganz proeuropäisch ist. Der ist gar nicht, der möchte gerne, dass wir Türkei da drin ist. Also der ist einer von die, gar keine Erdogan-Leute. Da sagt der das sogar. Was soll ich dazu sagen? Wir haben das nicht. Und das wird uns sehr schwer kosten. Denn für all die Kosten werden wir 30-50% zahlen müssen. Von einer Ökonomie, die im Grunde genommen schrumpft, bei einer wo wir eine wirtschaftliche Standort, der für in Deutschland immer schlechter wird. Das sind ja nicht ungefähre Geschichten. Das kann man gar nicht so. Es ist eben, wir können uns es gar nicht leisten, ohne die Verbindung zu Asien hinein noch an Wirtschaft zu denken heute. Kennen wir doch gar nicht. Guck, da geht der Bundeskanzler da mit VW und all diesen Fritzen da nach China. Der ging doch als Bittsteller dahin. Das war nicht mehr die Deutschen, die da hinkommen und jetzt sagen, wir geben euch ein bisschen Technologie, dafür dürft ihr dann unsere Autos fahren. Ist nicht mehr. Und er ist ein Bittsteller. Und ich glaube, das ist auch das Interesse der Chinesen an den Deutschen, dass sie denken, sie brauchen diese Silkstraße bis nach Europa rein und sie sehen die Deutschen als den ersten Unfallkandidaten, weil es uns wirtschaftlich so schlecht geht.
Sie haben die Kriegstöne angesprochen von mit Waffen, Waffen, Waffen von Frau Baerbock und Frau von der Leyen. Es gibt ja noch viel mehr. Es gibt ja einen Roderich Kiesewetter, der den Krieg nach Russland treiben will, Strack Zimmermann, Taur mit Taurus-Shirts herumläuft, ein Herr Hofreiter, ein Grüner, der größte Waffenexperte Deutschlands fast schon scheint. Was ist eigentlich die Ursache für solche Töne gerade in Deutschland?
Ist mir unbegreiflich. Ich hätte gedacht, dass wir in Deutschland doch gerade wegen unserer Vergangenheit, das bedeutet ja nicht, dass wir das unterstützen oder sowas, aber dass wir doch uns ein bisschen zurückhalten. Ich meine, wir haben mal 26 Millionen Sowjets umgebracht, zum Teil verhungern lassen, nicht? Also auf grausamste Weise, also wesentlich mehr als jüdische Bevölkerung, was gibt natürlich keine Aufrechnung dahin. Da waren natürlich die meisten Russen davon und haben sie als minderwertig gesehen und rassisch minderwertig und so weiter. Also ich meine, dass wir da wieder so ein, auch ich kriege ja auch von Diplomaten manchmal Post und so, auf hohen Diplomaten, das ist ja nur Hass. Da denke ich auch, das habe ich nicht mal im Iran erlebt. Dass man wenn man zum Außenministerium kommt, so ein Hass ausgesprochen wird. Denn Hass ist natürlich eine fürchterliche Geschichte für einen Diplomaten. Der muss ja Auswege suchen. Ja, aber das ist nun mal so in Deutschland im Moment, nicht? Und das ist auch in den Medien ist das ja so schwierig geworden, nicht? Ich meine, wir haben doch sehr viele Sachen, die heute beim Kinsey-Institut oder so da rausgeht, würde in Deutschland gar nicht publizierbar sein. Also von solchen Leuten, Kinsey ist ja sehr nah der CIA und so weiter, das ist ja nicht von ungefähr, was sie schreiben. Aber das haben wir nicht, das können wir nicht. Ich weiß nicht, warum wir Deutsche, wir haben ja auch gar nicht die Debatten Kultur, dass wir einfach akzeptieren, dass jemand das anders sieht und so weiter. Nicht? Man wird ja sofort angeschrien und man wird sofort, da gibt es auch gar kein Zuhören. Es gibt auch gar nicht diese Möglichkeiten. Ja, es ist, was mich vielleicht am meisten beunruhigt ist, und ist wahrscheinlich hier auch so, dass im Grunde der Jugend das alles egal ist. Ja, manche kleben sich auf die Straße an, andere kämpfen dafür, dass man, ob das nun 20 oder 52 verschiedene Genders gibt oder solche Diskussionen. Und, aber Krieg und Frieden, das wird doch alles entscheiden. Auch die Umwelt, das wird doch alles entscheiden. Wenn der außer Rand und Band geht, und ich meine, wir sind da nahe dran, dann haben wir es alle verloren. Mhm. Alle verloren.
Was ist eigentlich trotz allem, trotz diesen Missständen, trotz diesen Problemen, immer noch großartig positiv in Deutschland?
Ich lebe ja nicht in Deutschland, also fragen Sie mich nicht solche Sachen. Also die Bahn ich fahre ja viel mit Bahn auch hierher, würde ich sagen, gehört vielleicht nicht gerade dazu. Dann bleibt manchmal, muss man da länger warten. Obwohl, sie sind alle sehr freudig. Ich finde, die schaffen immer, ich habe es ja ausgesprochen gern, neulich wurden wir sogar evakuiert aus dem Zug, und die waren so nett. Und dachte ich, diese armen Kerle, was sie sich alle, oder Frauen auch, was sie sich da anhören müssen. Aber das ging dann ganz gut. Das kann ich nicht so sagen, das kann ich gar nicht so sagen. Also, weiß ich nicht, ich meine, das ist genau wie in allen anderen Ländern, nicht? Es gibt so und solche. Aber ich glaube, wir sind eben doch in der Politik enorm festgefahren. Nicht? Und, aber
was wäre vielleicht ein Rezept, ein Mittel, um diese Lage ein bisschen zu entspannen, so diese Debattenkultur, diese Meinungsverbohrtheit? Was wäre da der Ratschlag von einem Diplomaten, einem Brückenbauer wie Ihnen?
Das weiß ich nicht, also das kann ich nicht sagen. Also was ich zumindest mache, vielleicht lesen Sie ein paar von meinen Artikeln, ich benutze nie eine ärgerliche Sprache, ich mache nie persönliche Vorwürfe. Also das ist schon der Versuch zu sagen, okay, also vielleicht könnt ihr doch verstehen, wo diese Sache ist, wir brauchen da nicht gleich uns die Gräben zu machen. Nicht? Also jetzt habe ich diese Sache da über China geschrieben, ja, mit dem Kuya zusammen und Brandsohn und Hajo Funke, das missverstanden wird erstmal in Deutschland, aber ist natürlich in der Sprache geschrieben, dass man sagt, okay, vielleicht könnt ihr doch an Bord kommen, nicht? Mhm. Aber ich glaube, das mit China wird auch erstmal vorbei sein, jetzt mit dieser Entscheidung von Amerika. Da werden wenn Zelensky sich natürlich auf die amerikanische Seite stellen. Nicht, dass er da gar keine Chance hat. Aber ich sehe doch mit dieser Entscheidung, dass irgendwie ein Friede, irgendwo ein Waffenstillstand, irgendwelche Verhandlungen, das ist in weite Ferne gerückt damit. Und deswegen finde ich das so schockierend. Und das gleiche in drei verschiedenen Gebieten. Wir dürfen nicht vergessen, das ist wirklich ein globaler Ansatz. Nicht? Wir haben was mit China, haben wir was mit Russland, haben wir was mit dem Mittleren Osten und dann haben wir noch daneben Iran, weiß ich was alles. Also es ist richtig eine richtige Kampferklärung an den Rest der Welt, die wir meinen, sich nicht richtig, wie wir es wollen, benimmt. Und das meiner Sicht wird schief gehen.
Vielleicht
aber
noch
gefährlich, nicht?
Vielleicht noch als Schweizer interessiert mich natürlich, wie sehen Sie, wie beurteilen Sie die Schweiz, die ja immer ihre Neutralität, ihre Diplomatie auch hochhält. Wie beurteilen Sie die Schweiz? Auch in einem internationalen Ranking-Vergleich, wo stehen wir da?
Naja, also erstmal habe ich es einfach in der Schweiz zu publizieren. Der Kuya hat ja auch, nicht in Deutschland. Also Sie sind ja ein Beispiel dafür. Das ist also, das würden wir so in Deutschland nicht bekommen. Da müssen wir schon rein auf die elektronischen Medien gehen, obwohl die sehr stark geworden sind. Also ich kriege bei einem Medium manchmal 45.000 Abrufe, nicht? Das würde ich in der Zeitung vielleicht gar nicht mehr bekommen. Aber in der Hinsicht ist es schon offener, nicht? Also das sehe ich schon, nicht? Also Schweizer Standpunkt und sowas, ich kann mich als gar nicht so richtig erinnern. Aber dass der Grund, dass ich hierher gekommen bin, hat ja auch was damit zu tun, dass das in Deutschland so ein Interview vielleicht gar nicht möglich wäre. Zumindest nicht von einer etablierten Zeitschrift. Mhm. Das wäre nicht möglich. Und vielleicht überlegen sich die Deutschen das noch mal ein bisschen, ob man sie dann nicht doch vielleicht ein bisschen nachfragt.
Und die Schweizer, die halten ja immer wahnsinnig große Stücke auf ihre Diplomatie, auf das internationale Genf beispielsweise. Aus Ihrer Sicht, überschätzen wir uns da vielleicht ein bisschen oder Sind wir überhaupt noch jemand im internationalen Diskurs?
Naja, klar. Ich meine, der Umstand, dass sie ein kleines Land sind, ist ja ein Vorteil. Ja, also China wird das Problem haben bei solchen Verhandlungen, dass China natürlich mit eigenen Interessen kommt. Das sind massive Interessen, nicht? Sie wollen keine NATO und sowas. Aber das ist natürlich in der Schweiz nicht so. Nun glaube ich, dass das, was man da in Genf gemacht hat, soweit ich das beurteilen kann, ich kenne zwei Leute, die daran teilnehmen, also ich würde nicht daran teilnehmen, da diese 10 Punkte von Zelensky zu übernehmen, das halte ich für sowas Unrealistisches. Ich glaube nicht, dass da sehr viel dabei rauskommt. Ich glaube auch, dass die meisten Teilnehmerstaaten da sehr höflich sein werden, aber denken, naja, wenn du denkst, du kannst den Krieg noch gewinnen und so weiter nicht. Also da ist irgendwie fehlgelaufen und auch die Österreicher sind ja fehlgelaufen, indem sie gleich am Anfang so stark sich auf die amerikanische Seite gestellt haben, vielleicht auch mit dem Flirt, auch NATO-Mitglied zu werden. Aber das hat ja dazu geführt, dass die FPÖ zur stärksten Partei geworden ist. Nicht? Die Österreicher wollen es nicht. Und jetzt gibt es auch eine Bestimmung. Aber dadurch sind natürlich die Verhandlungen in der Türkei und nicht in Wien. Und ich glaube, das ist für die Europäische Union ein Nachteil. Man hätte dann hier doch da das offen lassen sollen, dass man da die Verhandlungen eher hierher bringt. Aber jetzt ist das in der Türkei und das wird auch da bleiben, glaube ich.
In der Schweiz wird es ein ukrainischer Friedensgipfel stattfinden, auf dem Bürgerstock. Ist das überhaupt ernst zu nehmen? Ich meine, Russland ist ja nicht eingeladen. Wie beurteilen Sie vielleicht das?
Naja, also persönlich würde ich sagen, ich würde es nicht sehr ernst nehmen. Nein, würde ich nicht sehr ernst nehmen. Es ist eben der Versuch, die westliche Agenda durchzudrücken. Aber dafür gibt es keine internationale Zustimmung. Also stark genug, dass da auch was passiert. Und militärisch ist im Moment der Druck auf Russland nicht da, das irgendwie sich umzudenken. Also in der Hinsicht halte ich das für... vielleicht weiß ich auch nicht genug dazu. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Das Interessante ist, dass am nächsten von jedem Erlösung war ja, als die Ukrainer und Russen direkt miteinander geredet haben, ohne jemand dabei. Denn auch wenn Bennett sich jetzt sagt, er hat da viel dazu beigetragen, stimmt eigentlich nicht so ganz. Also zumindest bei diesen beiden Gruppen, die haben sich ja untereinander getroffen. Und wie schnell sich eine Einigkeit war. Da war ganz schnell eine Einigkeit. Also was hat es seit dem Zweiten Weltkrieg in keinem Krieg gegeben. Und ich denke immer noch, dass diese Einigkeit da ist. Ich denke auch ganz sicher, dass da Gespräche gibt zwischen den Militärs auf beiden Seiten. Die kennen sich ja alle. Der jetzt hier Oberkommandierer ist, hat russische Abstammung. Also sowas existiert dann immer nicht, aber davon werden wir nichts wissen wollen. Und keiner will also seine jungen Leute alle abgeschlachtet sind. Also so kühl ist er ja auch kein General. Und vor allen Dingen, wenn er sieht, dass das nichts mehr bringt, nicht? Und ich kann mir gut vorstellen, dass Putin da auch, ich habe ja mal einen Artikel dazu geschrieben, das schnelle Ende des Krieges, dass er also so ablaufen könnte, dass ich kann mir gut vorstellen, dass die Russen da Angebote machen, dass das für die Ukrainer besser ist als etwas, was hier verhandelt wird.
Vielleicht noch eine Frage dazu. Was müsste vielleicht passieren, auch vielleicht militärisch, dass es dann tatsächlich zur Verhandlung kommt? Ich meine, was müsste, wie viele Soldaten müssen noch sterben, wie viel Munition muss noch ausgehen? Was haben Sie das Gefühl, was muss noch passieren, damit dann verhandelt wird? Was ist sozusagen das letzte Quäntchen?
Ja, wir haben ja immer das Wort rational so oft benutzt und möchte es nochmal benutzen. Wenn wir uns rational verhalten würden, dann hätten wir Verhandlungen. Da hätten wir Verhandlungen, vielleicht hätten wir Waffen weitergeschickt und so weiter, aber wir hätten zumindest gleichzeitig Gespräche gehabt und die haben wir nicht. Die haben wir nicht. Und das heißt also, wir verlängern den Krieg in der Hoffnung, dass wir die Russen doch noch eine reinhauen können, denn das ist unser Ziel und nicht die Ukraine. Und wenn das gelingt, ich weiß nicht, es ist ja immerhin eine Nuklearmacht und ich bin mir nicht so ganz sicher. Es ist ja der erste Krieg, in dem Nuklear Waffen auf heißer Krieg in der Menschheitsgeschichte eine Rolle spielen, eine strategische Rolle spielen, natürlich nicht eingesetzt, aber keiner weiß, wo genau die rote Linie ist, wann einer mal eine einsetzt. Und also wir nehmen das einfach nicht ernst genug. Und ich glaube, dass das kommt noch aus dieser Überheblichkeit heraus, dass wir denken, dass wir die Welt beherrschen und die anderen einfach nicht verstehen wollen, dass wir doch die Besseren sind und dass wir das machen. Ne? Deswegen denke ich, in der Geschichte wird dieser Krieg eingehen als der Krieg der Arroganz und Überheblichkeit.
Und was macht vielleicht doch noch Hoffnung? Wo ist der Lichtblick auf langfristigen, nachhaltigen Frieden in dieser Region?
Naja, vor 3 Tagen hätte ich da noch viel zu gesagt. Heute weiß ich nicht mehr, was ich dazu sagen soll nach dieser Entscheidung. Denn es geht ja nicht nur um die Ukraine, es geht ja eben auch um den Konflikt mit China und im Nahen Osten. Nee, das ist heute, ich würde das heute nicht mehr, da wüsste ich nicht, was ich sagen soll. Ich habe auch beim Herfahren gedacht, Mütters Kinder, irgendwie musst du doch was Positives zum Schluss sagen. Vielleicht fällt mir das in einer Woche ein, aber im Moment fällt mir dazu nichts ein. Das ist wirklich wahr. Ich bin also doch ziemlich deprimiert, was das bedeutet. Das wäre ich, vor 3 Tagen hätte ich da was dazu gesagt, ja.
Dann interessiert mich vielleicht noch eine andere Abschlussfrage. Was war Ihre inspirierendste, interessanteste Begegnung, die Sie jemals hatten?
In meinem Leben?
Ja. Sie haben so viele Menschen kennengelernt, Kofi Annan, Ban Ki-moon. Was war die inspirierendste Begegnung?
Ich glaube, das war in Kandahar, in Afghanistan. Ich sage das ja einfach, plötzlich fällt mir das ein. Und zwar wurde ich da hingeschickt, erst mit Brahimi, dann alleine, weil Brahimi wollten sie da nicht so ganz haben. Und dann hat mir die Mullah Omar über 30 Geiseln freizulassen verhandelt. Und wir sitzen da, wir waren ja 4 Leute, und wir sitzen da auf dem Fußboden. Das war nur ein Gebäude, wo noch ein Dach war, weil das Kanal war ja völlig zerstört. Auf der anderen Seite saß eben der Mullah Omar mit ungefähr 40, weiß ich nicht, Taliban zusammen. Und ich merke, dass da aus der 2. Reihe fixiert mich jemand mit den Augen. Und das ist in solchen Ländern immer eine gefährliche Sache. Also man guckt sich nicht gegenseitig in die Augen, nicht? Das ist in den meisten Ländern der Welt bei uns anders. Aber wenn man jemanden fixiert, das ist immer ein Angriff. Und dann geht der Mullah mal raus, weiß nicht warum, aber er verlässt den Sache und dann springt der Mann hoch und mit großen Bart und diesen schwarzen Turban und alles drumherum und springt hoch und mit einer irrsinnigen Erregung sagt im ganz schlechten Englisch sowas wie I know you und zeigt mit dem Finger auf mich. Also in Ländern Zentralasiens oder auch Iran, also mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, ist im Grunde, da bist du tot, nicht? Das ist das Ende, nicht? Er klettert über diese Leute drüber weg, kommt auf mich zu und ich sage noch so, ich kann mich aber nicht erinnern und so und sowas. Und da wird man auch plötzlich ganz ruhig, ja? Ich weiß nicht, wie das ist. Und er steht vor mir und ich denke, jetzt ist es soweit. Und er umarmt mich. Ja, der umarmt mich. Und der war so aufgeregt, weil er mich vor 10 Jahren getroffen hat. Als ich mal, ich habe ja erzählt, dass mit dem Pferd, als ich durch Afghanistan gezogen ist, hat er mich auf einer Tour mal mitgebracht. Und nur, er sprach so gut wie kein Englisch, aber nur, weil ich mich mit ihm zusammen hingesetzt habe, um Tee zu trinken. Wir haben beide zusammen Tee getrunken und wir haben so mit dem anderen so ein bisschen mit übersetzt und so ein bisschen so geschwatzt. Und diesen Respekt, den ich ihm gezeigt habe, dieser Mann von der UNO, der da sich auf dem Fußboden mit ihm setzt und da mit ihm redet, das hat er nicht vergessen. 10 Jahre später. 10 Jahre später. Und er war so aufgeregt, dass er alle Höflichkeiten vergessen hat, denn er wollte mich umarmen. Und das war auch wahrscheinlich der Grund, warum ich die 30 Geiseln bekommen habe.
Herr von der Schulenburg, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.